Es war im Sommer vor meinem zweiten Studienjahr, als all das geschah. Ich suchte verzweifelt nach einem Ort in der Nähe des Campus, den ich mir während des Schuljahres leisten konnte. Ich durchforstete Dutzende von Anzeigen, aber alles Anständige lag weit über meinem Budget. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass meine einzige Option war, einen Mitbewohner zu finden. Jemanden, der bereit war, zumindest die Hälfte der Miete zu übernehmen. Also stellte ich eine Anzeige auf Craigslist, in der Hoffnung, dass sich jemand in einer ähnlichen Lage melden würde. Zu meiner Überraschung erhielt ich innerhalb einer Stunde eine Antwort, aber es war nicht ein anderer Student, sondern eine ältere Frau, etwa 70 Jahre alt. Ich hatte auf einen jungen Mitbewohner gehofft, aber in dem Moment war ich nicht in der Position, wählerisch zu sein. Solange sie die Miete pünktlich zahlen konnte, war es mir egal. Nach einer Woche Funkstille ohne weitere Antworten nahm ich ihr Angebot an. Als das Semester begann, zogen wir zusammen ein. Ihr Name war Margaret. Sie war eine kleine Frau mit dünnem weißem Haar und einem ruhigen Auftreten. Sie wirkte normal genug und ich nahm an, dass wir gut miteinander auskommen würden. Die ersten Wochen vergingen ohne Zwischenfälle. Ich sah Margaret kaum. Meistens blieb sie in ihrem Zimmer. Die einzige Gelegenheit, bei der wir miteinander in Kontakt kamen, war, wenn wir uns im Flur begegneten, vielleicht ein kurzer Gruß in der Küche, bevor sie wieder hinter ihrer Tür verschwand. Aber nachts, während ich fernsah, begann ich etwas Seltsames zu bemerken. Ein leises, hohes Lachen drang durch die Wände. Zuerst dachte ich, sie telefonierte, aber dann wurde mir klar, dass ich sie nie sprechen hörte. Nur Lachen. Mit der Zeit wurden die Dinge noch merkwürdiger. Margaret begann, ihr Zimmer zu verlassen. Nicht um zu reden oder etwas zu tun, sondern einfach, um still dazustehen und mich zu beobachten. Manchmal, während ich kochte oder den Kanal wechselte, erwischte ich sie dabei, wie sie regungslos im Flur stand und mich ansah. Ohne Ausdruck, ohne ein Wort, nur beobachtend. Es jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich begann, mich in meiner eigenen Wohnung unwohl zu fühlen. Eines Nachts, gegen 3 Uhr morgens, weckte mich ein leichtes Klopfen an meiner Zimmertür. Das Klopfen war nicht normal, nicht so, als wollte jemand meine Aufmerksamkeit. Es war langsam, leicht, fast zögerlich, kaum hörbar. Ich rief Margaret beim Namen und im selben Moment hörte das Klopfen auf. Einige Sekunden später hörte ich ihr vertrautes Lachen, gefolgt vom leisen Schlurfen ihrer Schritte, wie sie sich den Flur entlang entfernte. Mir wurde übel. Ich wusste, dass sie es war. Und das Schlimmste, ich wusste, dass meine Tür kein Schloss hatte. Nichts hinderte sie daran, während ich schlief, hereinzukommen. Ich blieb im Bett liegen, mein Herz raste und ich konnte den Rest der Nacht nicht mehr die Augen schließen. Am nächsten Morgen wollte ich sie zur Rede stellen, aber sie kam kein einziges Mal aus ihrem Zimmer. Im Laufe des Tages wuchs meine Angst. Als die Nacht hereinbrach, beschloss ich, kein Risiko einzugehen. Ich zog meinen Schreibtisch vor die Tür und verkeilte ihn. Es war nicht viel, aber besser als nichts. Ich brauchte irgendeine Art von Barriere. Irgendwann in den frühen Morgenstunden weckte mich das Geräusch der Tür, die gegen den Schreibtisch stieß. Jemand versuchte, sie zu öffnen. Mir stockte der Atem, als ich durch einen kleinen Spalt Bewegung sah. Ein Auge. Margarets Auge. Bevor ich reagieren konnte, begann sie zu schreien. Hohe, tierische Schreie erfüllten das Zimmer, während sie mit den Fäusten gegen die Tür schlug. Der Schreibtisch bebte unter der Kraft, bewegte sich leicht. Mein Herz schlug wild, während ich aus dem Bett sprang und mich gegen die Tür warf, um sie zuzuhalten. 2 Minuten lang schrie sie und schlug gegen das Holz. Und dann, so plötzlich wie es begonnen hatte, wurde alles still. Meine Ohren dröhnten von der plötzlichen Stille. Ich atmete schwer und griff nach meinem Telefon. Ich wollte nicht bis zum Morgen warten. Ich wählte den Notruf. Als die Beamten eintrafen, zögerte ich, bevor ich die Tür öffnete. Und als ich es schließlich tat, rutschte mir das Herz in die Hose. Jedes Messer aus der Küche steckte in meiner Tür. Der Anblick ließ meine Hände zittern, aber ich zwang mich zur Ruhe. Ich erklärte den Beamten alles und führte sie zu Margarets Zimmer. Sie leistete Widerstand, als sie mitnehmen wollten, schrie und wehrte sich. Aber am Ende gelang es ihnen, sie hinauszubringen. Einen Monat später zog ich in eine neue Wohnung, diesmal mit echten Studenten meiner Universität. Selbst jetzt habe ich keine Ahnung, was mit ihr los war. Vielleicht hatte sie eine unbehandelte Erkrankung. Vielleicht hatte sie wirklich vor, die Messer gegen mich einzusetzen. Aber weil ich diesen kleinen Schritt gemacht habe, meine Tür zu blockieren, musste ich es nie herausfinden. Wir sind vor etwa 2 Jahren nach Houston gezogen. Mein Mann, unsere Tochter und ich. Es war ein netter, ruhiger Vorort mit freundlichen Nachbarn. Ich habe es schon immer geliebt zu backen und mit den Menschen um mich herum zu teilen. Also lernte ich schnell die Leute in unserer Straße kennen. Vor einigen Monaten zog eine neue Nachbarin direkt gegenüber ein, Frau Cameron. Sie war etwa Mitte 50, mit kurzem, ergrautem Haar und einem sehr gepflegten Erscheinungsbild. In der ersten Woche stellte sie sich vor und brachte einen selbstgemachten Pekannusskuchen mit. Sie sagte, dass auch sie gerne backe und ständig mit Rezepten experimentiere. Ich mochte sie auf Anhieb, wir hatten ähnliche Interessen und sie schien eine warmherzige, höfliche Person zu sein. In den nächsten Wochen unterhielten wir uns jedes Mal, wenn wir uns begegneten. Manchmal brachte sie Kekse oder kleine Kuchen vorbei und sagte, sie habe zu viel gebacken. Ich erwiderte die Geste, indem ich Muffins oder Bananenbrot auf ihrer Veranda hinterließ. Es fühlte sich gut an, so eine nachbarschaftliche Verbindung zu haben. Ihre Desserts waren gut, nicht so süß, immer frisch. Sie erzählte mir, dass sie lieber natürliche Zutaten verwende und Fertigmischungen vermeide. Das schätzte ich sehr. Wir sprachen über Mehlsorten, die besten Vanilleextrakte. Ich gab ihr sogar mein Kürbisbrotrezept, das sie gerne ausprobieren wollte. Mit der Zeit begann jedoch etwas Seltsames. Wenn ich ihre Kekse oder ein Stück Kuchen aß, fühlte ich mich kurz darauf unwohl. Nichts Dramatisches, nur ein wenig schwindelig oder ein flaues Gefühl im Magen. Ich dachte, ich hätte einfach zu viel Zucker gegessen und schenkte dem keine weitere Beachtung. Mein Mann Dan war kein großer Fan von Süßem, aber eines Abends aß er ein Stück von ihrem Kuchen und klagte über Sodbrennen. Er meinte, der Kuchen sei zu schwer gewesen. Unsere Tochter Emily probierte einmal einen Keks und sagte später, ihr sei der Magen schlecht. Aber Kinder haben ständig Bauchschmerzen, also machte ich mir keine großen Gedanken. Wir nahmen an, dass es etwas anderes war. Vielleicht das Wasser oder die Produkte aus dem örtlichen Supermarkt. Das Klima in Houston war anders als in unserem vorherigen Wohnort und ich dachte, vielleicht hatten wir uns einfach noch nicht daran gewöhnt. Frau Cameron brachte uns weiterhin regelmäßig Desserts und aus Höflichkeit aßen wir sie auch weiterhin. Eines Abends, nachdem ich ein Stück von ihrem Apfelkuchen gegessen hatte, ging es mir schlechter als je zuvor. Ich hatte Kopfschmerzen, mein Blick verschwamm und mir war so übel, dass ich es gerade noch rechtzeitig ins Badezimmer schaffte. Das Letzte, woran ich mich erinnere, war, dass Dan meinen Namen rief, bevor alles schwarz wurde. Ich wachte in einem Krankenhausbett auf, mit einer Infusion im Arm. Dan saß besorgt an meiner Seite. Er sagte, ich sei komplett bewusstlos gewesen und er habe mich in die Notaufnahme gebracht. Die Ärzte machten Tests und fanden klare Anzeichen einer Vergiftung. Sie fragten, was ich gegessen hatte, und ich sagte ihnen nur einen selbstgemachten Kuchen von einer Nachbarin. Dan wurde blass. Er gab zu, dass auch er sich in letzter Zeit nicht wohlgefühlt hatte, sprach von ständigem Sodbrennen und Müdigkeit. Die Ärzte ordneten auch bei ihm Tests an. Einige Stunden später kamen die Ergebnisse. Er hatte erhöhte Werte giftiger Substanzen im Blut. Ich auch. Da begannen wir, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Emily hatte immer nur einen Bissen hier und da probiert, daher war sie nie ernsthaft krank geworden. Aber Dan und ich hatten diese Desserts monatelang gegessen. Zuerst wollte ich es nicht glauben. Frau Cameron war immer freundlich gewesen. Vielleicht hatte sie verdorbene Zutaten verwendet, ohne es zu merken. Vielleicht war etwas kontaminiert gewesen. Aber noch in derselben Nacht hörte ich etwas, das jeden Zweifel auslöschte. Unser Krankenzimmer lag in der Nähe eines Fensters, und als ich aufstand, um etwas frische Luft zu schnappen, hörte ich draußen Stimmen. Frau Cameron war in ihrem Garten und telefonierte. Ihre Stimme war scharf, wütend. »Sie verdienen dieses Haus nicht, dieses Leben. Sie laufen herum, als wären sie etwas Besseres. Ich habe getan, was getan werden musste.« Mir gefror das Blut in den Adern. Ich trat vom Fenster zurück, das Herz schlug mir bis zum Hals. Das war kein Unfall, kein Versehen. Sie hatte es absichtlich getan. Ich erzählte Dan alles und wir meldeten sofort unseren Verdacht der Polizei. Sie nahmen eine Probe des restlichen Kuchens bei uns zu Hause und ließen ihn untersuchen. Die Ergebnisse bestätigten, was wir befürchtet hatten. Der Kuchen war vergiftet, mit einem langsam wirkenden Gift, das sich mit der Zeit im Körper ansammelt. Dans Zustand verschlechterte sich noch in derselben Nacht. Sein Körper war durch die monatelange Belastung bereits geschwächt und sein Herz machte nicht mehr mit. Am nächsten Morgen war er tot. Einfach so. Der Mann, mit dem ich ein Leben aufgebaut hatte, der Vater meiner Tochter, wurde mir durch etwas so Einfaches wie ein Stück Kuchen genommen. Frau Cameron wurde noch in derselben Woche verhaftet. Bei der Durchsuchung ihres Hauses fand die Polizei Gläser mit Chemikalien, versteckt in ihrer Speisekammer. Zutaten, die sie monatelang heimlich in unser Essen gemischt hatte. Beim Verhör brach sie zusammen und gestand alles. Sie war eifersüchtig gewesen. Eifersüchtig auf unser Haus, unsere Familie, unser Glück. Sie wollte, dass wir verschwinden. Ich habe überlebt. Aber zu welchem Preis? Emily hat ihren Vater verloren. Ich habe meinen Ehemann verloren. Und das alles, weil ich einer Nachbarin vertraut habe. Jetzt, jedes Mal, wenn ich einen Teller Kekse sehe oder frisch gebackenen Kuchen rieche, dreht sich mir der Magen um. Ich werde hausgemachtes Essen nie wieder mit denselben Augen sehen. Ich war schon immer gut darin, unauffällig zu bleiben, mich lautlos durch die Schatten zu bewegen, als wäre ich nie dort gewesen. Es ist ein Talent, das mir auf viele Arten geholfen hat. Besonders jetzt, während ich sie beobachte, die Frau aus Apartment 2C, von meinem Platz auf der anderen Seite des Innenhofs aus, verborgen hinter schweren Vorhängen und dem Spalt eines angelehnten Fensters. Ich studiere jede ihrer Bewegungen, gefangen irgendwo zwischen Bewunderung und Besessenheit. Falls du es noch nicht erkannt hast, das hier ist keine Liebesgeschichte. Ich bin derjenige, der aus dem Schatten beobachtet. Sie kennt mich nicht wirklich. Ich bezweifle, dass sie mich überhaupt bemerkt, wenn wir uns auf dem Flur begegnen oder gemeinsam im Aufzug stehen. Für sie bin ich nur ein weiterer namenloser Mieter. Aber für mich ist sie alles. Ihr Name ist Emily. Ich habe ihn letzten Monat erfahren, als ich sah, wie sie ihre Post durchging. Emily mit ihrem freundlichen Lächeln und dem Lachen, das spät in der Nacht von den Wänden ihres Apartments widerhallt. Ich weiß, wann sie zur Arbeit geht. Punkt 8.15 Uhr. Immer in ordentlichen Blusen und engen Röcken, die gerade genug zeigen, um meinen Puls zu beschleunigen. Sie trägt stets dieselbe braune Ledertasche und macht Halt bei dem Starbucks an der Ecke, bevor sie in der Menge der Stadt verschwindet. Ich stelle mir all die Möglichkeiten vor, wie wir uns auf natürliche Weise begegnen könnten. Vielleicht greifen wir beide gleichzeitig nach derselben Zeitung im Café, oder sie lässt ihre Schlüssel fallen, und ich hebe sie mit einem höflichen Lächeln für sie auf. Aber ich weiß, dass es besser ist, das empfindliche Gleichgewicht, das ich aufgebaut habe, nicht zu stören. So ist es einfacher, nur zu beobachten, an den Rändern ihrer Welt zu existieren. Meine Tage füllen sich mit kleinen, belanglosen Aufgaben. Ein Einkauf im Supermarkt, ein kurzer Spaziergang durch den Park, während mein Geist doch stets an dieses Gebäude gebunden bleibt. An die Geräusche des Alltags, die mich umgeben. Nachts, wenn alles still wird, wird es schwieriger. Die Stille drückt auf mich, dicht und schwer. Macht es unmöglich, dem Ruf des Fensters zu widerstehen. Dann blicke ich wieder hinüber angezogen vom schwachen Licht, das hinter Emilys Vorhängen scheint, von der schemenhaften Gestalt, die sich in Apartment 2C bewegt. Manchmal sitzt sie auf ihrem Sofa, ein Buch eng an ihre Brust gedrückt, verloren in der Welt, in die sie geflüchtet ist. An anderen Abenden flackert das Licht des Fernsehers über die Wände, wirft wechselnde Schatten auf ihr Gesicht. Ich frage mich, woran sie in diesen stillen Momenten wohl denkt. Denkt sie je an mich, den Nachbarn, den sie kaum wahrnimmt, der direkt außerhalb ihres Bewusstseins bleibt? Oder geht sie ihrer Routine vollkommen ahnungslos nach, nichts ahnend von der Präsenz, die sie aus der Dunkelheit beobachtet? Ich rede mir ein, es sei harmlos, nur Neugier, ein flüchtiges Interesse. Doch tief in mir weiß ich, dass das eine Lüge ist. Ich kann mich nicht von ihr fernhalten. Ich muss sie verstehen, über das hinaussehen, was sie dem Rest der Welt zeigt. Es ist eine Besessenheit, die ich nicht erklären kann. Eine, die jeden Tag stärker wird. Heute Nacht ist es nicht anders. Das Licht der Straßenlaternen wirft lange Schatten und mein Blick gleitet wie immer zum Apartment 2C. Eine Bewegung erregt meine Aufmerksamkeit. Ich beuge mich näher ans Glas. Mein Atem beschlägt das kalte Fenster, während ich mich vorbeuge. Sie ist da, steht im schwachen Licht ihres Wohnzimmers, ihre Silhouette verschwommen im warmen Schein einer nahen Lampe. In solchen Momenten liegt etwas Verletzliches in ihr, etwas Rohes und Schutzloses. Sie weiß nicht, dass sie beobachtet wird. Oder vielleicht doch. Ich sollte nicht hier sein, sollte das nicht tun. Aber ich bin hier. Ich bin immer hier. Dann, ohne Vorwarnung, dreht sie den Kopf, fährt plötzlich hoch, als könnte sie meinen Blick spüren, als hätte ein unsichtbarer Instinkt ihr zugeflüstert, dass sie nicht allein ist. Mein Herz zieht sich zusammen. Für einen erschreckenden Moment treffen sich unsere Blicke durch das Glas. Ein Schauer läuft mir über den Rücken, zerreißt die Illusion von Sicherheit, die ich mir aufgebaut hatte. Doch dann lächelt sie. Ein kleines Lächeln, als wüsste sie es. Sieht sie mich? Versteht sie? Kann sie sich vorstellen, wie tief meine Besessenheit reicht, wie weit ich gegangen bin, um unsichtbar in Sichtweite zu bleiben? Oder ist es nur ein Spiel des Lichts, eine Illusion meines eigenen Geistes? Ich taumle zurück, verschluckt von der Dunkelheit meines Apartments. Die Schuld liegt schwer auf meiner Brust, erdrückend und erstickend. Ich weiß, dass das falsch ist. Ich weiß, dass diese Fixierung gefährlich ist. Und doch kehre ich zum Fenster zurück, unfähig, dem Sog zum Apartment 2C zu widerstehen. Denn in diesen gestohlenen Momenten erhasche ich einen Blick auf ein Leben, das niemals meines sein wird. Ein Leben, das knapp außerhalb meiner Reichweite liegt, jenseits der Mauern meiner eigenen zerbrochenen Realität. Und so beobachte ich sie. Warte, sehnsüchtig nach einer Verbindung, die nie kommen wird. Denn am Ende bin ich nichts weiter als ein Schatten, für immer an sie gebunden durch die unsichtbaren Fäden von Verlangen und Bedauern. Hallo zusammen, ich muss das einfach loswerden, weil es mir immer noch eine Gänsehaut verursacht. Vor ein paar Jahren bin ich in die Vereinigten Staaten gezogen, um an der Universität zu studieren. Es war eine große Veränderung, aber ich musste dem toxischen Chaos entkommen, das meine Familie war. In meinem ersten Jahr lebte ich in einem Studentenwohnheim, lernte großartige Menschen kennen und genoss zum ersten Mal meine Freiheit. Ich kannte meinen Freund damals noch nicht, aber das Leben war gut. In meinem zweiten Jahr beschloss ich, mit ein paar Freunden ein Haus über die Universität zu mieten. Es fühlte sich großartig an, endlich unseren eigenen Raum zu haben, ohne die dünnen Wände wie im Wohnheim. Mein Zimmer war im Erdgeschoss, mit einem Fenster zum kleinen Hinterhof. Manchmal ging ich dort raus, um zu rauchen. Es gab eine alte Holztür, die in die Gasse führte, wo wir unsere Mülltonnen aufbewahrten. Man konnte sie nur von innen im Hof schließen, also banden wir sie mit einem Seil zu, um sie sicher zu halten. Unsere Nachbarn waren eine Mischung aus Studenten und zufälligen Leuten. Nebenan wohnten 5 Männer, alle deutlich älter als typische Studenten. Irgendetwas an ihnen wirkte seltsam. Eines Nachts wurde ihr Haus von der Polizei umstellt. Es stellte sich heraus, dass einer von ihnen die Kontrolle verloren hatte, seine Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und in der Küche ein Feuer entfacht hatte. Wir sahen einen von ihnen, blutüberströmt, draußen taumeln. Meine Mitbewohner und ich halfen ihm, sich zu säubern, und gaben ihm einen Ersatzpullover. Die Polizei nahm den Angreifer mit, aber der Mann, dem wir geholfen hatten, verhielt sich merkwürdig, redete wirres Zeug und machte gruselige Bemerkungen über mich. Er roch nach Marihuana, aber wir dachten damals nur, er sei high. Nach dieser Nacht sah ich ihn viel zu oft. Er war jedes Mal draußen, wenn ich von der Uni nach Hause kam oder schnell einkaufen ging. Einmal war ich in einem kleinen Laden an der Ecke, um mir ein Getränk zu holen, und plötzlich stand er vor mir. Er versuchte, ein Gespräch zu beginnen, aber seine Ausstrahlung war seltsam. Ich ignorierte ihn, aber dann murmelte er: »Ich werde auf dich in deinem Haus warten. Wir sollten reden.« Ich lachte gezwungen, tat so, als wäre es ein Scherz, bezahlte schnell und verließ den Laden. Aber als ich in meine Straße einbog, blieb mir das Herz stehen. Da saß er, auf der Treppe meines Hauses, zusammen mit einem seiner Mitbewohner. Meine Hände begannen zu zittern. Ich trat zurück und rief einen meiner männlichen Mitbewohner an, flehte ihn an, rauszukommen und sie wegzuschicken. Aber er war nicht zu Hause. Ich hatte keine andere Wahl, als zu warten. Fast eine Stunde später gingen sie von selbst. Ich rannte hinein, verriegelte alle Türen und versuchte, meinen rasenden Herzschlag zu beruhigen. Nach dieser Nacht wurde alles nur noch schlimmer. Eines Nachmittags ging ich raus zum Rauchen und merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Hinterhoftür stand weit offen. Das Seil, das wir benutzt hatten, um sie zu sichern, war sauber durchtrennt worden. Mir wurde flau im Magen, aber ich versuchte, nicht zu viel hineinzuinterpretieren und ging davon aus, dass einer meiner Mitbewohner vergessen hatte, sie wieder zuzubinden. Ich sicherte sie erneut mit einem neuen Knoten und ging zurück ins Haus, redete mir ein, dass ich übertrieb. Die seltsamen Nachbarn stritten sich weiterhin ständig. Ihre Stimmen drangen durch die Wände. Sie machten uns Angst, aber mit der Zeit lernten wir, es zu ignorieren. Eines Nachts blieb mein Freund wie gewöhnlich bei mir. Alles schien normal, bis er plötzlich im Bett hochschreckte und mich rüttelte, um mich zu wecken. Sein Gesicht war blass. »Hast du das gehört?«, flüsterte er. Ich hielt den Atem an und lauschte. Zuerst hörte ich nur Stille, dann ein leises Murmeln, gedämpfte Stimmen direkt vor meinem Fenster. Mein Herz schlug wie wild. Plötzlich wurde die Hinterhoftür mit einem Knall aufgestoßen. Schwere Schritte knirschten auf dem Kies. Jemand war da. Die Türklinke begann heftig zu wackeln, als wollte jemand mit Gewalt ins Haus. Mein Freund und ich erstarrten, atmeten kaum. Die Vorhänge waren zugezogen, aber mir wurde übel bei dem Gedanken, wie nah sie waren. Dann hörten wir das schlimmste Geräusch, das leise Knarren meines Fensters, das geöffnet wurde. Einer von ihnen flüsterte etwas in einer Sprache, die wir nicht verstanden. Mein Freund reagierte sofort. Er packte meinen Arm, zog mich aus dem Bett und wir zogen uns hastig an. In Panik rannten wir aus meinem Zimmer direkt zur Haustür. Meine Hände zitterten, während ich mein Telefon suchte, erst meine Mitbewohner anrief und dann die Polizei. Zum Glück war die Wache nicht weit entfernt und die Beamten kamen in weniger als 5 Minuten. Ich erinnere mich kaum an das, was danach geschah. Ich zitterte so sehr, dass mein Kopf nur noch kreiste, voller Gedanken daran, was hätte passieren können, wenn mein Freund nicht aufgewacht wäre. Die Polizei schnappte einen der Männer in unserem Hof, aber der andere war geflohen. Sie fanden ihn ein paar Straßen weiter, rauchend, als sei nichts gewesen. Als sie ihr Haus durchsuchten, fanden sie ein Drogenversteck und, noch schlimmer, ein riesiges Küchenmesser. Zu wissen, dass sie eine Waffe hatten, drehte mir den Magen um. Einer von ihnen bekam 2 Jahre Gefängnis wegen Besitzes einer Waffe mit der Absicht, Schaden anzurichten. Ich hielt es noch ein paar Monate in dem Haus aus, aber ich wurde die Angst nicht los. Ich schlief kaum noch, war ständig auf der Hut, erschrak bei jedem Geräusch. Schließlich packte ich meine Sachen und zog zurück nach Hause. Selbst jetzt habe ich noch Albträume und wache bei jedem kleinsten Geräusch auf. Aber ich bin dankbar, dass mein Freund in jener Nacht bei mir war. Mit ihm darüber zu sprechen, macht es erträglicher, obwohl ein Teil von mir sich immer noch fragt, was passiert wäre, wenn wir nicht rechtzeitig aufgewacht wären. Ich habe Hunde schon immer geliebt und nach langem Überlegen entschied ich mich, einen Boxerwelpen zu adoptieren. Ich nannte ihn Buddy. Er war klein, tollpatschig und voller Energie, wedelte ständig mit dem Schwanz und sprang überall herum. Meine Nachbarschaft war ruhig, einer dieser Orte, wo die Häuser nah genug stehen, um alle zu kennen, aber die Leute trotzdem distanziert bleiben. Die meisten meiner Nachbarn waren freundlich und viele hatten auch Haustiere. Ich dachte, Buddy würde perfekt dazu passen. Der Einzige, der ein Problem zu haben schien, war Herr Donovan, der Mann, der direkt nebenan wohnte. Er mochte Mitte 50 sein, trug immer dieselbe graue Jacke, egal bei welchem Wetter. Sein Garten war makellos. Kein einziges Blatt lag falsch. Das erste Mal, dass wir sprachen, war kaum ein Gespräch. Ich ging mit Buddy vor meinem Haus spazieren, als Donovan aufhörte, seinen Rasen zu rächen und mir einen wütenden Blick zuwarf. »Du solltest besser dafür sorgen, dass dieses Ding leise ist«, sagte er, ohne sich die Mühe zu machen, seine Stimme zu senken. »Ich halte kein Gebell aus.« Ich nickte höflich und ging weiter, aber ich hatte die Botschaft verstanden. Danach versuchte ich, vorsichtig zu sein. Ich brachte Buddy zu festen Zeiten raus, damit er nicht bellte, um nach draußen zu gelangen, machte lange Spaziergänge mit ihm, um ihn vor der Arbeit müde zu machen, und wenn er im Garten zu unruhig wurde, holte ich ihn rein. Ich tat alles, um ein verantwortungsvoller Besitzer zu sein. Aber Buddy war immer noch ein Welpe, und manchmal, wenn ich auf der Arbeit war, winselte er oder bellte ein paar Mal. Ich wusste das, weil ich eines Tages nach Hause kam und einen Zettel an meiner Tür fand. Die Schrift war groß und wütend. »Kontrolliere deinen Hund, oder ich werde es tun.« Ich starrte den Zettel eine Weile an und überlegte, was ich tun sollte. Schließlich knüllte ich ihn zusammen und warf ihn weg. Leute werden gereizt, machen leere Drohungen. Ich würde mich davon nicht beeinflussen lassen. Doch ein paar Tage später sah ich Herrn Donovan in seinem Garten stehen, mit verschränkten Armen und einem starren Blick auf mein Haus gerichtet. Er sah nicht weg, als sich unsere Blicke trafen. Schnell rief ich Buddy herein. Es wurde schlimmer. Eines Nachmittags saß ich im Wohnzimmer, als ich ein lautes Klopfen an der Hauswand hörte. Ich stürzte hinaus und fand einen Haufen Steine, die im Garten verstreut lagen. Die Verandalicht ging genau dann an, als ich sah, wie Herr Donovan neben seinem Zaun stand, die Hände noch erhoben, nachdem er etwas geworfen hatte. »Wenn dieser Hund nicht still ist«, brüllte er, »werde ich ihn für dich zum Schweigen bringen.« Mir sank das Herz in die Hose, aber ich zwang mich, ruhig zu bleiben. »Er tut nichts falsch«, erwiderte ich. Er lachte hart. »Noch nicht. Ich wollte glauben, dass er nur ein verbitterter alter Mann war, der Dampf ablief, dass er nichts wirklich tun würde. Ich war nicht der Einzige, der so dachte. Einige Nachbarn bemerkten, was vor sich ging, und einige sprangen sogar für mich ein, indem sie Donovan sagten, er solle mich in Ruhe lassen. Eine Frau, Frau Garcia, warnte ihn sogar, sie würde die Polizei rufen, wenn er mich weiter belästigte. Doch es kümmerte ihn nicht. Wenn überhaupt, machte ihn die Drohung nur wütender. Er hörte auf, Steine zu werfen, aber jetzt beobachtete er uns jedes Mal von seiner Veranda aus, wenn ich mit Buddy spazieren ging, die Arme verschränkt. Wenn Buddy auch nur einmal bellte, selbst von drinnen, konnte ich ihn etwas zwischen den Zähnen murmeln hören. Ich begann jedes Mal Angst zu haben, wenn ich zur Arbeit ging, besorgt darüber, was in meiner Abwesenheit passieren könnte. Ich überlegte sogar, eine Kamera im Garten zu installieren, aber am Ende redete ich mir ein, dass ich übertrieb. Vielleicht, nur vielleicht, würde ihm dieser Streit irgendwann langweilig werden und er würde es aufgeben. Doch dann, eines Nachts, weckte mich Buddy mit seinem Bellen. Es war nicht sein typisches aufgeregtes Gebell, sondern schrill und verzweifelt. Etwas stimmte nicht. Ich warf die Decke ab und rannte zur Hintertür. Gerade als ich die Klinke ergreifen wollte, stieß Buddy einen Schmerzensschrei aus. Mein Blut gefror. Ich riss die Tür auf. Buddys Schreie durchschnitten die Nacht. Ich rannte barfuß hinaus, mein Herz schlug wie wild. Das schwache Licht der Veranda beleuchtete den Garten und da sah ich ihn. Herrn Donovan. Er stand über Buddy, eine Metallstange in der Hand, sein Gesicht verzerrt von Wut. Mein Welpe lag am Boden, winselte und versuchte sich wegzuziehen. Sein kleiner Körper zitterte. Für eine Sekunde war ich wie gelähmt. Der Schock ließ mich erstarren. Dann übernahm der Instinkt die Kontrolle. »Hey!« schrie ich und stürzte auf Donovan zu. Er hatte kaum Zeit, sich umzudrehen, bevor ich versuchte, ihm die Stange zu entreißen. Er knurrte, rang mit mir und bevor ich reagieren konnte, schlug er mir mit dem Metall zu. Ein stechender Schmerz durchfuhr meinen Arm bis zur Schulter. Ich taumelte zurück, hielt mich am Arm fest, meine Sicht verschwamm vor Tränen. Buddy stieß ein weiteres schwaches Winseln aus und etwas in mir explodierte. Ich stürzte mich erneut auf Donovan, doch diesmal zog er etwas aus seiner Tasche. Ein Messer. Kein Küchenmesser oder ein Klappmesser, nur ein rostiger Cutter, aber die Art, wie er ihn hielt, machte klar, dass er mich nicht nur erschrecken wollte. Ich versuchte zurückzuweichen, doch er griff bereits an. Ich hob die Arme, um mich zu schützen. Der Schmerz explodierte, als die Klinge meinen Unterarm aufschnitt. Er schlug wieder zu, schnitt mir in die Hand, dann ins Handgelenk. Warmes Blut tropfte zwischen meinen Fingern. Ich stolperte, fast am Boden, aber ich zwang mich, stehen zu bleiben. Ich hörte jetzt meine Nachbarn schreien, Türen wurden geöffnet, Schritte näherten sich. Jemand rief meinen Namen. Donovan drehte den Kopf, merkte, dass er gesehen wurde. Sein Atem war schwer, sein Griff um das Messer verkrampfte sich. Für einen Moment dachte ich, er würde weiter angreifen, sich noch einmal auf mich stürzen. Doch dann, so plötzlich wie es begonnen hatte, ließ er die Stange fallen und rannte zu seinem Haus. Ich ignorierte den Schmerz in meinen Armen und kniete neben Buddy nieder. Sein Atem war flach, sein Körper schlaff. Sein Fell war mit Blut befleckt. Ich hob ihn sanft in meine Arme, meine Hände zitterten. »Komm schon, Buddy«, flüsterte ich mit brüchiger Stimme. »Halte durch, bleib bei mir.« Der Klang von Sirenen erfüllte die Luft. Jemand musste die Polizei gerufen haben. Rot-blau blinkende Lichter erhellten die Häuser, als Polizisten die Straße betraten. Donovan schaffte es kaum bis zu seiner Tür, bevor er zu Boden gerungen wurde. Es interessierte mich nicht. Ich sah nicht einmal hin. Ich hielt nur Buddy fest, wiegte ihn sanft und flehte, dass er durchhielt. Doch er ging schon. Als die Sanitäter kamen, war es zu spät. Buddys kleiner Körper lag reglos in meinen Armen. Er war weg. Ich erinnere mich kaum daran, was danach passierte. Ich weiß, dass jemand meine blutenden Arme mit Handtüchern umwickelte. Ich landete in einem Krankenwagen. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich nicht einmal einen Stift halten konnte, um die Formulare im Krankenhaus zu unterschreiben. Ich weiß, dass Donovan verhaftet wurde, angeklagt wegen Tierquälerei und Körperverletzung. Doch nichts davon war wichtig, denn mein Hund war tot, weil der Hass eines alten Mannes etwas Unschuldiges geraubt hatte. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Ich werde nie das Geräusch von Buddys Schreien in der Dunkelheit vergessen. Und egal, was mit Donovan passiert, egal wie viele Jahre er im Gefängnis verbringt, ich werde ihm niemals vergeben. Ich hatte seit etwa einem Jahr eine Wohnung in Tulsa gemietet und mein Nachbar Louis war schon immer ein Problem gewesen. Er war nicht offen feindselig, aber distanziert. Der Typ Mensch, der nie zurückgrüßte, wenn man ihn im Flur traf. Es hatte schon kleinere Konflikte gegeben, passiv-aggressive Beschwerden, dass mein Mülleimer zu nah an seinem stand, genervte Blicke, wenn ich spät nach Hause kam und die Treppen unter meinem Gewicht knarrten. Ein paar Mal hatte er sogar an meine Tür geklopft, wenn der Fernseher zu laut war, obwohl es noch nicht einmal nach der Ruhezeit war. Ich lernte Abstand zu halten. Es war den Ärger nicht wert. An jenem Freitag hatte ich ein paar Freunde eingeladen, um eine Beförderung bei der Arbeit zu feiern. Nichts Großes, nur eine kleine Runde, ein paar Drinks. Musik in angemessener Lautstärke. Wir lachten, unterhielten uns und genossen den Abend. Zunächst war alles in Ordnung. Dann, gegen 23 Uhr, bemerkte ich, dass die Musik aussetzte. Jemand musste sich gegen den Lautsprecher gelehnt haben. Ich drehte die Lautstärke etwas runter, nur um sicher zu gehen, aber dachte mir nicht viel dabei. 15 Minuten später ertönte ein lautes, absichtliches Klopfen an der Tür. Es war kein zufälliges Pochen. Jemand hämmerte dagegen, als wollte er sie eintreten. Der Raum verstummte. Ich ging zur Tür, wusste schon, wer es war. Als ich öffnete, stand Louis dort, begleitet von zwei Typen, die ich nicht kannte. Beide sahen aus wie Gewichtheber. Louis war nicht so groß, aber der Blick in seinen Augen machte das wett. Er war wütend. »Glaubst du, das hier ist ein verdammter Nachtclub?« Zwingend brüllte er, seine Stimme undeutlich, als hätte er schon getrunken. Ich blieb ruhig. »Es ist nur eine kleine Feier. Wir sind nicht so laut.« Einer seiner Freunde schnaubte, der andere spannte die Schultern an, als bereite er sich auf etwas vor. Louis trat einen Schritt auf mich zu, stand mir jetzt direkt gegenüber. »Es interessiert mich nicht, wie laut du denkst, dass du bist. Ich muss morgen arbeiten.« Ich konnte den Alkohol in seinem Atem riechen. Hinter mir stand einer meiner Freunde, Mark, vom Sofa auf. »Hey Mann, wir chillen nur. Kein Grund für Drama.« Ich versuchte es anders. »Warum kommst du nicht rein und trinkst was mit uns? Wir feiern nur.« Ich deutete auf die Bar, wo eine halbleere Whiskyflasche stand. Louis blickte über mich hinweg in die Wohnung, aber sein Gesicht entspannte sich nicht. Seine Hände ballten sich zu Fäusten. »Ich will deinen verdammten Drink nicht. Ich will Ruhe.« Einer seiner Freunde lachte höhnisch. »Guck dir den an, versucht sich lieb Kind zu machen.« Die Spannung war jetzt greifbar. Meine anderen Freunde beobachteten, ihre Drinks unberührt. »Alles klar, Mann«, sagte ich und hob die Hände. »Wir machen leiser.« »Nicht leise genug«, knurrte Louis, seine Stimme noch lauter. »Du verstehst es nicht, oder? Du benimmst dich, als ob dir der Laden hier gehört, als ob der Rest keine Rolle spielt.« Mark mischte sich ein. »Alter, es ist ein Abend. Komm runter.« Louis starrte ihn an. »Findest du das witzig?« »Keiner lacht hier«, sagte Mark, ruhig bleibend. »Wir sagen nur, du musst nicht so sein.« Für einen Moment dachte ich, Louis würde nachgeben. Er verlagerte sein Gewicht, die Nasenflügel weit. Dann murmelte einer seiner Freunde etwas, das ich nicht verstand, und was auch immer ihn zurückgehalten hatte, brach. Er schubste mich hart, sodass ich zurücktaumelte. Mein anderer Freund Jake sprang auf, verschüttete seinen Drink. »Hey, entspann dich!« Louis verzog die Lippe. »Oder was?« Der Typ zu seiner Rechten trat vor, und in dem Moment verstand ich, das würde nicht friedlich enden. Mark handelte zuerst, stellte sich zwischen Louis und mich, die Hände erhoben, in einem schwachen Versuch, die Lage zu beruhigen. »Schau, keiner will Stress.« Aber Louis hörte nicht zu. Er schubste Mark zurück und bevor jemand reagieren konnte, holte sein Freund, der größere von beiden, zum Schlag aus. Er traf Mark direkt am Kiefer, ließ ihn taumeln. Das war's. Die angestaute Spannung entlud sich auf einmal. Jake schlug nach Louis' anderem Freund, traf ihn an der Schulter, aber der Typ zuckte kaum. Stattdessen packte er Jake am Hals und schleuderte ihn gegen die Wand, so hart, dass der Putz riss. Jemand schrie. Glas zerbrach. Ich griff nach meinem Handy, aber bevor ich die Bar erreichte, traf mich etwas von hinten. Ich stürzte zu Boden, meine Stirn schlug gegen das Holz. Funken explodierten vor meinen Augen. Jemand zerrte mich am Shirt hoch und ein Schlag landete in meinem Bauch, raubte mir die Luft. Kaum hatte ich reagiert, traf der nächste, diesmal die Rippen. Ich hörte meine Freunde schreien, Möbel wurden gerückt, aber alles fühlte sich fern an, als sähe ich es unter Wasser. Jemand trat mich ins Bein, ich fiel wieder. Dann lastete Gewicht auf meiner Brust. Louis. »Denkst du, du kannst mich ignorieren?« zwingend er, seine Hände um meinen Hals. »Denkst du, du kannst mich abservieren?« Ich bekam keine Luft. Ich versuchte, ihn wegzudrücken, aber meine Arme fühlten sich an wie Blei. Er sagte noch etwas, aber das Summen in meinen Ohren war zu laut. Plötzlich war das Gewicht weg. Ich keuchte, holte Luft, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Mark sich auf Louis stürzte. Beide fielen über den Couchtisch, Flaschen und Dosen flogen. Ich rollte mich, versuchte zum Handy zu kriechen. Meine Hände zitterten. Ich erreichte es kaum, als etwas Hartes meinen Kopf traf. Ein Schuh. Der Schmerz explodierte hinter meinen Augen und für eine Sekunde wurde alles schwarz. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Rücken, Louis und seine Freunde über mir. Einer hielt einen Stuhl, der andere hatte etwas in der Hand. Eine Flasche? Ein Rohr? Ich konnte es nicht erkennen. Ich versuchte, mich zu bewegen, aber mein Körper gehorchte nicht. Meine Arme fühlten sich fremd an. Meine Beine. Louis beugte sich herab, sein Gesicht Zentimeter von meinem entfernt. »Das hast du verdient«, murmelte er. Dann stand er auf und das Letzte, was ich sah, bevor meine Sicht verschwamm, war sein Schuh, der wieder herabsauste. Ich wachte im Krankenhaus auf. Der Raum war zu hell. Mein ganzer Körper schmerzte, aber irgendetwas stimmte nicht. Ich versuchte, mich aufzusetzen, aber nichts passierte. Meine Arme reagierten schwach, aber meine Beine... Ich blickte hinab. Sie lagen da, unter Decken. Aber ich konnte sie nicht spüren. Panik überkam mich, doch bevor ich sie verarbeiten konnte, kam eine Schwester herein. Sie warf mir einen traurigen, fast mitleidigen Blick zu, bevor sie einen Arzt rief. Die Minuten verschwammen. Tests, Fragen. Die Stimme des Arztes war ruhig, zu ruhig. Rückenmarksverletzung, Lähmung, dauerhaft. Nicht viel mehr hörte ich danach. Später kam ein Polizist. Er stellte Fragen, zeigte Fotos. Louis, seine Freunde, meine verwüstete Wohnung, Blut auf dem Boden. Mark war auch schwer verletzt worden, aber er lebte. Jake hatte es geschafft, Hilfe zu holen. Als die Polizei eintraf, waren Louis und seine Freunde schon weg. Verschwunden. Sie wurden gesucht. Vielleicht fand man sie, vielleicht nicht. Aber selbst wenn, änderte das nichts daran, dass ich von einer Beförderungsfeier zu einem Leben ohne Gehen übergegangen war. Nur weil ich die Musik etwas lauter gedreht hatte. Ich wohne in einer kleinen Wohnanlage am Rande von Auson, wo das Parken ein ständiges Ärgernis ist. Es gibt nicht genug Parkplätze und es ist ein täglicher Kampf, einen Platz in der Nähe des Eingangs zu finden. Ein Nachbar namens Ron hatte irgendwie entschieden, dass der Platz direkt vor dem Gebäude ihm gehörte. Ohne offizielle Zuweisung, ohne Reserviertschild, nur sein persönlicher Anspruch. Eines Abends kam ich spät nach Hause. Der Parkplatz war fast voll und der einzige freie Platz war der, den Ron immer benutzte. Ich zögerte einen Moment, parkte aber dort. Ich war erschöpft und hatte keine Lust, weiter nach einem entfernteren Platz zu suchen. Kaum hatte ich meine Tasche gepackt, hörte ich, wie seine Tür aufgerissen wurde. Ron stürmte wütend heraus, ohne Hemd, in verschwitzten Hosen und Sandalen. »Was zum Teufel denkst du dir eigentlich?« brüllte er, noch bevor er mein Auto erreichte. Ich atmete aus und hielt meine Hände seitlich. »Es ist ein Parkplatz, Freund. Alles andere war belegt.« »Das ist mein Platz«, fauchte er. »Denkst du, du kannst ihn einfach so nehmen?« »Es gibt keine zugewiesenen Plätze«, sagte ich ruhig. »Ich parke einfach, wo Platz ist.« Sein Gesicht verzog sich. Er trat auf mich zu und stieß mir mit dem Finger in die Brust. »Das wirst du bereuen.« Ich schüttelte den Kopf und ging ins Gebäude, schloss die Tür hinter mir ab. Seine Schritte entfernten sich und für ein paar Minuten passierte nichts. Gerade als ich begann, mich zu entspannen, hörte ich einen lauten Schlag draußen. Ich spähte durch die Jalousien. Ron hatte meinen Stoßfänger getreten, bevor er ging. Am nächsten Morgen sah ich den Schaden sofort. Tiefe, ungleichmäßige Kratzer zogen sich über die Fahrerseite, vom vorderen Kotflügel bis zur Heckpartie. Jemand hatte einen Schlüssel oder einen anderen spitzen Gegenstand genommen und ihn über den Lack gezogen. Ich stand da, mit zusammengebissenen Zähnen. Es gab keine Überwachungskameras in der Anlage. Keine Möglichkeit zu beweisen, dass er es war. Aber ich wusste es. Ron saß auf seiner Veranda und rauchte. Er versuchte nicht einmal, sein höhnisches Grinsen zu verbergen, als sich unsere Blicke trafen. Ich holte mein Handy heraus, machte Fotos von den Kratzern und ging zur Vermietungsbüro. Der Verwalter sah kaum von seinem Schreibtisch auf, während ich die Situation erklärte. »Wir mischen uns nicht in Streitigkeiten zwischen Mietern ein«, sagte er und winkte ab. »Solange du keine Beweise hast, können wir nichts tun.« »Also kann er mein Auto einfach beschädigen? Und das war's?« Der Typ seufzte. »Ich schlage vor, ihm aus dem Weg zu gehen.« »Ihm aus dem Weg gehen.« »Klar, an diesem Abend parkte ich weiter weg, obwohl Plätze in der Nähe des Gebäudes frei waren. Ich wollte ihm keinen weiteren Grund geben, die Sache eskalieren zu lassen. Aber ich wusste, dass das noch nicht vorbei war. Eine Woche später fand ich einen Zettel in meiner Tür. Kein Umschlag, nur ein zerknülltes Blatt mit krakeliger Schrift. »Verschwinde mit deinem Auto oder es passiert was.« Keine Unterschrift, keine Erklärung. Aber die brauchte ich nicht. Ich stand da und las ihn immer wieder. Die Buchstaben waren ungleichmäßig, als hätte der Verfasser kaum Kontrolle über sich gehabt. Ich machte ein Foto von dem Zettel, aber was sollte ich tun? Die Polizei rufen? Ihnen sagen, dass ich stark vermutete, mein Nachbar sei ein Idiot? Ich wusste schon, wie dieses Gespräch enden würde. Also parkte ich noch weiter weg, selbst wenn das hieß, im Dunkeln über den Parkplatz zu laufen. Es war den Ärger nicht wert, aber manchmal gab es keine andere Wahl. Der Parkplatz war zu voll und ich musste in der Nähe des Eingangs parken. Eines Nachts weckte mich der Alarm meines Autos. Ich sprang aus dem Bett und öffnete die Jalousien. Zuerst verstand ich nicht, was ich sah. Orangefarbenes Licht flackerte, schwarzer Rauch stieg in die Nacht. Mein Auto stand in Flammen. Ich rannte zur Tür, mein Herz raste. Als ich die Treppe hinunterstürmte, sah ich ihn. Ron ging vom Feuer weg, eine rote Benzinkanister in der Hand. Für eine halbe Sekunde drehte er den Kopf und sah mich direkt an. Keine Panik, keine Angst. Nur eine kalte, leere Anerkennung. Dann ging er weiter und verschwand um die Ecke des Gebäudes. Ich rannte zu meinem Auto. Die Flammen leckten bereits an den Seiten. Die Hitze strahlte in Wellen aus. Der beißende Geruch von verbranntem Gummi und Plastik erfüllte die Luft. Ich griff nach dem Feuerlöscher im Treppenhaus und kämpfte mit dem Sicherungsstift, versuchte die Flammen zu löschen, bevor sie sich ausbreiteten. Meine Hände zitterten zu sehr, um ihn richtig zu halten. Dann hörte ich Schritte. Schnell, schwer. Ich hatte kaum Zeit, mich umzudrehen, bevor etwas mich in die Seite traf. Schmerz explodierte in meinen Rippen und ich fiel zu Boden. Mein Kopf schlug auf den Asphalt. Ein widerliches Knacken war zu hören. Benommen blickte ich auf. Ron stand über mir, ein rostiges Metallrohr in beiden Händen. »Du hättest zuhören sollen«, knurrte er. Er hob das Rohr wieder. Ich versuchte, mich zu bewegen, aber mein Körper reagierte nicht schnell genug. Der nächste Schlag traf mein linkes Bein. Ein brennender Schmerz durchzog mein Knie. Etwas brach. Ich glaube, ich schrie. Ich weiß es nicht. Das Feuer tobte lauter, fraß sich durch mein Auto. Der Rand meines Sichtfelds begann zu verschwimmen. Dann Schreie. Jemand rief meinen Namen. Eine Tür wurde aufgerissen. Schritte hallten über den Beton. Ron zögerte. Sein Atem ging schnell, sein Griff um das Rohr wurde fester. Für eine Sekunde dachte ich, er würde wieder zuschlagen. Doch dann durchschnitt die Stimme eines Nachbarn das Chaos. »Die Polizei kommt!« Rons Kopf schnellte hoch. Er sah mich ein letztes Mal an, dann drehte er sich um und floh in die Dunkelheit. Ich lag da, keuchte. Die Hitze des Feuers brannte auf meiner Haut. Mein Knie pochte, der Schmerz durchzog jeden Nerv. Das Letzte, an das ich mich erinnere, bevor alles schwarz wurde, war das ferne Heulen der Sirenen in der Nacht. Als ich aufwachte, war ich im Krankenhaus. Mein Auto existierte nicht mehr, zu Asche verbrannt. Meine linke Kniescheibe war zertrümmert. Verbrennungen zweiten Grades bedeckten meine Arme. Ron kam nicht weit. Die Polizei fand ihn hinter einer Mülltonne zwei Blocks weiter. Er wurde auf der Stelle festgenommen, angeklagt wegen Brandstiftung und versuchten Mordes. Wie sich herausstellte, hatte er Vorstrafen. Frühere Übergriffe, Sachbeschädigungen, Drohungen gegen Nachbarn. Ich schätze, ich war nicht der Erste, den er terrorisiert hatte, nur der, der am schlimmsten davon kam. Ich weiß nicht, wie lange er im Gefängnis sein wird, aber eines weiß ich. Ich ziehe aus dieser verdammten Wohnanlage aus. Ich möchte erzählen, was meinem Partner und mir im September 2023 passiert ist. Wir verbrachten Zeit mit zwei neuen Freunden, einem verheirateten Paar, das wir John und Mary nennen werden. Sie hatten einen Campingausflug zum Todd Lake Recreation Center im George Washington Nationalwald geplant. Sie luden uns ein, uns ihnen an ihrem Campingplatz anzuschließen, um gemeinsam Zeit am Lagerfeuer zu verbringen und zu entspannen. Mein Partner und ich wollten nicht übernachten, freuten uns aber darauf, eine Weile bei ihnen zu sein. Das Erholungsgebiet war nur 45 Minuten von unserem Zuhause entfernt. Wir kamen gegen 16.30 Uhr an und aßen einfache Camping-Snacks, wie Sandwiches und Chips, dazu ein paar alkoholische Seltzers. Danach gingen wir zum See hinunter, ließen ihre Hunde schwimmen und kehrten dann zum Campingplatz zurück, um ein Lagerfeuer zu machen. Ich wusste, dass wir nicht übernachten würden, also trank ich bewusst nicht zu viel und achtete darauf, genug zu essen, um später fahren zu können. Insgesamt trank ich über mehrere Stunden verteilt 5 Getränke. Ich möchte nicht wie jemand klingen, der viel trinkt, aber das ist wichtig, um zu erklären, was uns in dieser Nacht passierte. Wir saßen mit John und Mary am Feuer, als John vorschlug, zum See zu laufen. Wir stimmten zu und machten uns fertig. Der Campingplatz hatte einen kurzen Weg zum See, etwa eine halbe Meile entfernt, sodass es nur wenige Minuten hätte dauern sollen. Bevor wir aufbrachen, zeigte mein Handy 20.30 Uhr an. Um es nicht zu verlieren, ließ ich es im Auto. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich im Wald auf einem Pfad aufwachte, neben meinem Partner. Wir waren mitten im George Washington Nationalwald, eine Stunde vom Campingplatz entfernt. Und John und Mary waren weg. Mein Partner lag auf dem Rücken, den Kopf zur Seite gedreht. Ich lag teilweise auf Moos und teilweise auf ihm, ebenfalls mit dem Kopf zur Seite. Es sah aus, als wären wir absichtlich so hingelegt worden. Wir waren verloren, völlig verwirrt und übel. Beide begannen wir zu erbrechen und mussten mehrmals pausieren, während wir versuchten, zum Campingplatz zurückzukehren. Es dauerte eine Stunde, bis wir zurückkamen, und wir realisierten, dass wir irgendwie eine Stunde vom Erholungsgebiet entfernt gelandet waren. Keiner von uns konnte sich erinnern, wie wir dorthin gekommen waren oder warum wir nachts im Wald ohnmächtig geworden waren. Wir verstanden auch nicht, wie nur 5 Getränke über mehrere Stunden kombiniert mit Essen uns so krank machen und gleichzeitig Gedächtnislücken verursachen konnten. Mein Partner war völlig verwirrt und begann, um Hilfe zu schreien. Wir sind beide erfahrene Wanderer und fühlen uns normalerweise sicher in der Natur, selbst wenn wir allein unterwegs sind. Aber in diesem Moment war ich einfach froh, nicht allein auf diesem dunklen Pfad aufgewacht zu sein. Ich war dankbar, dass er bei mir war. Während wir versuchten, den Rückweg zu finden, sagte ich meinem Partner, dass sich etwas nicht richtig anfühlte. Ich sagte ihm, wir sollten, sobald wir zurückkämen, ins Auto steigen und fahren. Ich weiß, viele werden sich fragen, was das ausgelöst hat. Wir hatten dieselbe Frage, aber wir konnten nicht verstehen, warum John und Mary, die doch unsere Freunde sein sollten, so etwas tun würden. Und warum hätten sie uns so tief in den Wald gebracht? Es ergab keinen Sinn. Als wir endlich am Campingplatz ankamen, öffnete ich das Auto und sah auf mein Handy. Es war 2.30 Uhr morgens. Mein Herz sank. Wie war das möglich? Die letzte Erinnerung war der Spaziergang zum See um 20.30 Uhr und der See war nur eine halbe Meile entfernt. Wir hatten keine Ahnung, was in den verlorenen Stunden passiert war, und das machte uns extrem unwohl. Bevor wir gingen, ging mein Partner zu Johns Zelt und rief ihn. Er sagte John, Wir würden gehen, weil sich etwas nicht gut anfühlte. John fragte dann, wo Mary sei. Wir schauten uns verwirrt an und sagten, wir dachten, sie sei im Zelt bei ihm. John sagte, sie sei nicht da und er habe geglaubt, sie sei mit uns gegangen. In diesem Moment wurde uns allen klar, dass etwas nicht stimmte und wir begannen, nach Mary zu suchen. John sagte, die letzte Erinnerung sei, mit uns am Feuer gesessen und uns gefragt zu haben, ob wir zum See gehen wollten. Danach sei er Stunden später unter dem Picknicktisch aufgewacht und wusste nicht, wie er dorthin gekommen war. Aber etwas an seinem Verhalten fühlte sich seltsam an. Er wirkte zu ruhig. Wir fanden Mary weiter unten auf dem Weg zum See. Sie lag schlafend im Wald, nicht weit vom Campingplatz entfernt. Keiner von ihnen konnte sich erinnern, was passiert war oder wie wir alle an verschiedenen Orten gelandet waren. Keiner erinnerte sich an die verlorenen Stunden. Der Berg war dunkel, neblig und kalt. Ich zitterte, meine Zähne klapperten, mir war übel und ich wollte nur nach Hause. Wir stiegen ins Auto und fuhren zurück, aber es dauerte eine Weile, bis wir uns beruhigt genug zum Schlafen fühlten. Am nächsten Morgen lachte John, als wir mit ihm sprachen und sagte, »Vielleicht sollten wir nächstes Mal nicht so viel trinken.« Er behauptete, sich zu erinnern, dass wir alle am Feuer saßen und dann über den Spaziergang zum See sprachen, aber er sei beim Hund geblieben, während wir drei zum See gegangen seien. Seine Geschichte widersprach dem, was er in der Nacht zuvor gesagt hatte, und irgendetwas passte nicht. Das Todd Lake Recreation Center war fast leer. Wir sahen nur eine andere Familie in der Ferne campen, was seltsam war. Mein Partner und ich glauben nicht, dass wir genug getrunken hatten, um ohnmächtig zu werden, schon gar nicht gleichzeitig. Die einzigen Erklärungen, die uns einfielen, waren, dass etwas Unerklärliches passiert war oder dass John und Mary uns etwas angetan hatten. Langsam kehrten einige Erinnerungen zurück. Ich erinnerte mich, Johns Gesicht am Strand gesehen zu haben. Dann wurde alles schwarz. Ich begann mich zu fragen, ob etwas Seltsames passiert war. So etwas wie die Geschichten aus den Appalachen, wie der Mothman oder andere unheimliche Kreaturen. Oder hatten wir einfach zu viel getrunken? Oder hatte uns jemand etwas angetan? Mein Partner verlor sein Handy. Am Montag rief ich den Ranger an. Sie sagten, sie hätten das kaputte Handy im Wald zwischen den Campingplätzen 5 und 6 gefunden. Aber John und Mary hatten auf Platz 1 übernachtet. Ein schreckliches Gefühl breitete sich in meinem Magen aus. Das Handy ließ sich nie wieder einschalten. Obwohl das Display intakt war, war die Rückseite völlig zerstört. Ein Teil von mir will nicht wissen, was auf diesem iPhone war. Am nächsten Tag war mein Partner schwer krank und ich zitterte den ganzen Tag, hatte Schüttelfrost und Gänsehaut. Ehrlich gesagt, hätten wir wohl ins Krankenhaus gehen sollen. In meinen 30 Jahren hatte ich noch nie so etwas erlebt. Egal, was wirklich passiert ist. Wir sind beide unglaublich dankbar, an dieser Nacht heil nach Hause gekommen zu sein und uns noch zu haben. Mein Partner nutzt keine sozialen Medien, aber ich blockierte John und Mary auf meinen Accounts. Wir haben sie seitdem nicht mehr gesehen. 2024 zogen wir in einen anderen Bundesstaat, allerdings nicht deswegen. Trotzdem hatte ich seit dem Vorfall viel Stress und Albträume. Ich bin nach Jacksonville gezogen, um ein ruhiges Leben zu führen. Ich hatte mir ein kleines, einstöckiges Haus in einer anständigen Nachbarschaft gekauft. Nichts Luxuriöses, aber es gehörte mir. Die meisten meiner Nachbarn waren zurückhaltend, was mir recht war. Das Haus rechts nebenan stand monatelang leer, bis ich eines Tages einen Umzugswagen in der Einfahrt bemerkte. Eine junge Frau lud abgenutzte Kartons aus. Sie war schlank, vielleicht Mitte 20, mit ungepflegten braunen Haaren und tiefen Augenringen. Zuerst schien sie normal genug. Manchmal sah ich sie draußen rauchen und wir nickten uns zu. Sie lächelte oft, wirkte aber ständig erschöpft. Ihre Kleidung hing ihr viel zu groß um den Körper, als hätte sie schnell viel Gewicht verloren. Ich dachte mir nicht viel dabei. Jeder hat seine eigenen Kämpfe. Ein paar Wochen nach ihrem Einzug bemerkte ich die Besucher. Sie blieben nie lange. Autos kamen zu seltsamen Stunden. Jemand rannte hinein, und Minuten später waren sie wieder weg. Immer andere Leute, andere Autos, aber dieselbe hektische Routine. Ich wusste, was das bedeutete, aber ich hielt den Kopf gesenkt. Es war nicht meine Sache. Dann kamen die Streitereien. In manchen Nächten hörte ich Schreie aus ihrem Haus, wütende Stimmen, Türen knallen. Einmal sah ich einen Typen wütend hinausstürmen, der ihren Mülleimer trat, bevor er mit einem klapprigen Honda davonraste. Sie lief ihm barfuß nach, rieb sich den Arm, als würde er schmerzen. Sie bemerkte mich und zwang sich zu einem Lächeln, bevor sie wieder hineinging. Eines Nachts, gegen Mitternacht, weckte mich lautes Klopfen an der Tür. Als ich öffnete, stand sie da, zitternd vor Kälte. Ihre Haare waren strähnig, die Augen weit aufgerissen und voller Panik. »Hey, es tut mir leid, dass ich frage, aber hast du ein paar Dollar? Nur für etwas zu essen?« Sie sah schlimm aus, blasser als sonst. Ihre Hände zitterten an den Seiten und sie verlagerte ständig ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Sie roch nach altem Zigarettenrauch und Schweiß. Ich zögerte. Ich wollte nicht involviert werden, aber ich war auch nicht herzlos. Sie wirkte verzweifelt. Ich seufzte, holte meine Brieftasche und gab ihr einen 20-Dollar-Schein. »Danke«, murmelte sie, drückte den Schein, als ginge es um Leben und Tod, und verschwand eilig in der Dunkelheit. Ein paar Tage später stand sie wieder vor meiner Tür. Diesmal sah sie noch schlimmer aus. Ihre Lippe war aufgeschürft, ein frischer Bluterguss bildete sich auf ihrer Wange. Ihre Ärmel waren hochgekrempelt und ich sah die blauen Flecken an ihren Armen, wie Fingerabdrücke, die sich in ihre Haut gegraben hatten. Kann ich heute Nacht in deiner Garage schlafen?« fragte sie mit zitternder Stimme. »Mein Freund hat mich rausgeworfen. Nur für eine Nacht, bitte.« Ich hätte Nein sagen sollen. Jeder Instinkt schrie mir zu, dass das eine schlechte Idee war. Aber sie sah so verloren aus wie ein streunender Hund im Regen. Ich seufzte. »Okay«, sagte ich. »Nur für heute Nacht.« Ihre Schultern entspannten sich erleichtert. Ich holte eine Decke und brachte sie in die Garage. Sie kuschelte sich auf eine alte Couch, die dort stand, und murmelte ein »Danke«, bevor sie die Augen schloss. Am Morgen war sie weg. Und meine Brieftasche auch. Meine Kreditkarten. Mein Ausweis. Alles. Ich stand in der Garage und starrte auf den leeren Platz, wo meine Brieftasche gelegen hatte. Ich suchte den Boden ab, die Couch, sogar unter einer alten Werkzeugkiste. In der Hoffnung, ich hätte sie nur verlegt. Aber ich wusste die Wahrheit. Tina hatte mich bestohlen. Ich presste die Zähne zusammen, die Hände zu Fäusten geballt. Ich hätte überrascht sein sollen, aber tief im Inneren war ich es nicht. Ich hatte meine Wachsamkeit sinken lassen und sie hatte es ausgenutzt. Mein Magen drehte sich vor Wut, aber vor allem fühlte ich mich dumm. Ich war dabei, die Polizei zu rufen, als sie, unglaublicherweise, noch in derselben Nacht wieder vor meiner Tür stand. Ihre Augen waren rot und geschwollen, als hätte sie stundenlang geweint. Ihre Hände zitterten, während sie rang. »Jim, bitte«, flüsterte sie. »Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe deine Brieftasche genommen, aber ich wollte das nicht. Ich kann sie zurückholen.« Ich kniff die Augen zusammen. »Du wolltest das nicht?« Sie nickte schnell, schluchzend. »Ich war verzweifelt, aber ich habe nichts ausgegeben. Ich kann es dir zurückgeben.« Sie log. Man konnte es ihr ansehen. Sie schwankte leicht, die Pupillen zu weit, die Bewegungen nervös. »Ich rufe die Polizei«, sagte ich ohne Umschweife. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Die Verzweiflung in ihren Augen wurde scharf, berechnend. »Nein, bitte, das musst du nicht tun. Ich schwöre, ich gebe dir alles zurück. Nur lass mich rein. Wir können reden.« Ich schüttelte den Kopf. »Das wird nicht passieren.« Sie machte einen Schritt auf mich zu und etwas an dieser Bewegung ließ mir die Nackenhaare zu Berge stehen. »Ich bringe dir die Brieftasche«, sagte sie jetzt mit leiserer Stimme. »Aber lass mich rein, Jim, bitte.« Alles in mir schrie, dass ich das nicht tun sollte. Stattdessen trat ich zurück. »Nein, bring sie jetzt zurück oder ich rufe die Polizei. Für eine Sekunde stand sie nur da, die Finger zitternd. Plötzlich stieß sie mich beiseite und rannte ins Haus. »Was zum Teufel, Tina?« rief ich und folgte ihr mit klopfendem Herzen. Sie war in meiner Küche, riss Schubladen auf, suchte verzweifelt nach etwas. Ich griff in meine Tasche nach dem Handy. »Ich rufe die Polizei.« Dann drehte sie sich um und mir sank das Herz in die Knie. Sie hielt ein Küchenmesser in der Hand. Für einen Moment rührte sich keiner von uns. Mir stockte der Atem. »Tina, lass das«, sagte ich mit zitternder Stimme. Sie machte einen Schritt auf mich zu. »Ich kann nicht ins Gefängnis«, flüsterte sie. Ich wich zurück. Meine Ferse verfing sich im Teppich und ich stolperte fast. Sie kam weiter auf mich zu, das Messer fester umklammernd. Ich dachte nicht nach, ich rannte. Ich erreichte den Flur, als ein stechender, brennender Schmerz meine Seite durchzog. Ich keuchte, die Luft entwich meinen Lungen, als ich taumelte und gegen die Wand prallte. Ich sah nach unten, Blut. Ein dunkler Fleck breitete sich auf meinem Hemd aus. Ich hielt mich kaum auf den Beinen, klammerte mich am Türrahmen fest, um nicht zusammenzubrechen. Mein Kopf drehte sich. Tina stand da, regungslos, die Brust schnell atmend, das Messer noch in ihren zitternden Händen. Für einen Moment dachte ich, sie würde fliehen, doch stattdessen stürzte sie sich erneut auf mich. Ich wich gerade noch aus. Der Schmerz explodierte in meiner Seite, als ich mich gegen die Wand warf und sie mit meiner letzten Kraft von mir stieß. Sie stolperte und ließ das Messer fallen. Ich wartete nicht ab, um zu sehen, was als nächstes passieren würde. Ich rannte zur Haustür, riss sie auf und stolperte blutend auf die Veranda. »Hilfe!« schrie ich und hielt mir die blutende Seite. »Ruft jemand die Polizei?« Auf der anderen Straßenseite ging ein Licht an. Eine Tür öffnete sich. Schritte eilten auf mich zu. Meine Sicht verschwamm, meine Beine versagten und dann brach ich zusammen. Das Letzte, was ich hörte, bevor ich das Bewusstsein verlor, waren Tinas fliehende Schritte. Ich wachte im Krankenhaus auf. Mein ganzer Körper schmerzte. Die Wunde in meiner Seite brannte wie Feuer bei jeder Bewegung. Die Ärzte sagten, ich hätte Glück gehabt. Die Klinge hatte keine lebenswichtigen Organe getroffen, aber ich hatte viel Blut verloren. Die Polizei kam, um meine Aussage aufzunehmen. Sie hatten Tina bereits gefunden. Sie hatte sich in einem heruntergekommenen Gebäude versteckt, völlig unter Drogen, als sie festgenommen wurde. Meine Brieftasche war weg, wahrscheinlich für Drogengeld verkauft. Sie wurde wegen mehrerer Vergehen angeklagt. Angriff, Diebstahl, Besitz. Sie würde wohl lange im Gefängnis sitzen. Ich hätte erleichtert sein sollen, aber in diesem Krankenhausbett fühlte ich nur Erschöpfung. Ich hatte nur helfen wollen und wäre dafür fast gestorben. Ich bin noch nicht zurück in mein Haus gegangen. Der Gedanke, dort wieder einzutreten, die Blutspuren auf dem Boden zu sehen, schnürt mir die Brust zu. Ich weiß nicht, ob ich mich dort jemals wieder sicher fühlen werde.